Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf der Leseinsel Religion. Mein Name ist Annegret Grimm und ich freue mich, Sie durch die nächste halbe Stunde begleiten zu dürfen. Ich bin aber eigentlich gar nicht die Hauptperson hier heute, sondern meine Gäste auf dem Podium, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Direkt neben mir Professor Dr. Ralf Körens, ist Pädagoge und Theologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Professor für historische Pädagogik und globale Bildung an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Von mir aus gesehen rechts daneben Professor Dr. Joachim Bauer, Historiker und Leiter des Universitätsarchivs an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und zu meiner Linken Professor Dr. Michael Haspel, 12 Jahre lang Akademiedirektor der Evangelischen Akademie Thüringen, Theologe, außerplanmäßiger Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena für systematische Theologie und demnächst Lehrkraft am Martin-Luther-Zentrum der Universität Erfurt. Herzlich willkommen Ihnen allen dreien. Uns wird es jetzt in der nächsten halben Stunde um die Frage gehen, Reformation, und was hat das mit uns heute zu tun? In den letzten Jahren ist in der Evangelischen Verlagsanstalt und im Wartburg Verlag Weimar eine Reihe an Publikationen entstanden. Sie alle wissen, wir haben letztes Jahr das 500. Jubiläum der Reformation des Thesenanschlags begangen. Und Sie alle wissen sicherlich auch, dass die Reformation bei Weitem nicht nur ein theologisches Ereignis war, sondern dass die Wirkungen der Reformation und die Impulse uns bis in die heutige Zeit, bis in die Gegenwart begleiten. Und das ist das Thema der Publikationen, um die es heute gehen soll, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten. Dann fangen wir mit dem ersten an, mit dem ersten Impuls. Da haben wir hier eine Publikation zu Johannes Daniel Falk. Wer um alles in der Welt war Johannes Daniel Falk? Und was hat der mit Luther zu tun, Herr Körens?
Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Viele von Ihnen kennen Wiechern und die Begründung diakonischen Handelns, die Begründung der Diakonie im Rahmen des Protestantismus. Und Johannes Daniel Falk war eine der Größen, auf die sich Wiechern berufen hat. Johannes Daniel Falk ist eine Weimarer Größe, eine Größe, die Kulturpolitik gemacht hat, die Kirchenpolitik gemacht hat, im Schatten oder im Licht von Goethe, Herder, Wieland, Schiller. Und eine der Ausgangskonstellationen, wie er darauf gekommen ist, solche Kirchenpolitik zu machen, Diakonie zu begründen, war die Erfahrung von Krieg. Die Erfahrung von Krieg und die Folgen, die dieser Krieg für Kinder und Jugendliche gehabt hat, und die damit verbundene Frage, wer kümmert sich eigentlich um die Flüchtlinge, um die Kinder insbesondere, um die Kinder und Jugendlichen, die elternlos, schutzlos durch die Gegend von Weimar streunen, orientierungslos sind. Das hat, und so kann man einen ersten Impuls bei Johannes Daniel Falk setzen, ihn dazu bewogen, der früher auch als Satiriker Texte geschrieben hat, darüber nachzudenken, wie kann mein christlicher Glaube praktisch werden? Und er hat für sich die Antwort gefunden, das kann nur praktisch werden, wenn ich in, so wie er es genannt hat, tätiger Nächstenliebe mich denjenigen zuwende, die durch diese Kriegswirren quasi vor meinen Augen schutzlos umherwandeln. Was hat er gemacht? Er hat etwas gemacht, was uns auch heute noch zu denken geben kann. Er hat Verbündete gesucht. Er hat Netzwerke geschaffen, gemeinsam mit Handwerkern und Bürgersleute. nicht unbedingt immer zur Freude von Goethe, der das ganze Weimar ja etwas gesettelter sehen wollte, und hat quasi Netzwerke geschaffen, mit denen er diese Kinder und Jugendlichen an eine normale, in Anführungszeichen, an eine gesicherte Existenz heranführen wollte, durch einerseits eine geistige Betreuung, indem er diesen Kindern und Jugendlichen Unterricht gegeben hat, zum anderen jedoch auch ganz praktisch, weil er ein Netzwerk gebildet hat, sodass die Kinder und Jugendlichen auch einen Ausbildungsberuf durchlaufen konnten. Das Ganze wurde sozusagen fokussiert durch eine Einrichtung, das Lutherhaus, den Lutherhof, in dem er eine Art, eine Mischung zwischen einem Waisenhaus und einer Sozialfürsorgeeinrichtung geschaffen hat. Und vielleicht ein letzter kurzer Punkt, der gerade heute von großer Aktualität ist. Er hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, für welche Kinder und Jugendlichen soll ich mich eigentlich engagieren? Für wen soll ich mich einsetzen? Sollen das nur die Kinder und Jugendlichen in meinem eigenen Herrschaftsbereich sein? Und seine Antwort war, nein, das kann nicht sein, weil diese Form von Grenzen, von territorialen Grenzen, können nicht maßgebend sein für mein persönliches Engagement, für meine sozialfürsorgerische Tätigkeit. Und all dies haben wir in verschiedenen Facetten in diesem Buch gesammelt. Es geht zurück auf eine Tagung in Weimar. Wir haben diese Facetten versammelt. Sie reichen dann von Beschreibungen, Analysen dessen, was ihn umgetrieben hat, bis hin zu Beschreibungen dessen, was er ganz praktisch gemacht hat.
Und wenn man jetzt nochmal auf den reformatorischen Impuls zurückkommen möchte, Sie hatten schon erwähnt, der Lutherhof, da steckt der Luther natürlich im Namen drin. Gibt es ansonsten da Parallelen, die man ziehen kann oder Impulse, die er aufgegriffen hat und weitergeführt hat? War das das Tätige, das Zupackende oder was sehen Sie da?
Das ist eine spannende Frage. Die Reformation an sich hatte ja viele Facetten. Wenn man nach den Prägungen von Falk fragt, wird man auf der einen Seite darauf treffen, dass er sich mehrfach literarisch zu Luther geäußert hat. Schön und gut. Aber die eigentlichen Triebfedern seines Handelns würde man eher zum einen im pietistischen Raum und zum anderen im reformierten Raum, also dass man geistliches Leben nicht in einen Glaubensbereich und in einen Handlungsbereich trennen kann, würde man eher dort in diesem reformierten Raum ansiedeln. Seine ursprüngliche Prägung kam eben auch aus diesem reformierten Kontext.
Also ganz moderne Gedanken, wenn man, da fallen einem natürlich sofort die Debatten ein um die Frage, für wen sind eigentlich die Tafeln da? Wer darf dorthin gehen und dort Hilfe erfahren? Das ist tatsächlich eine Frage, die uns auch in unseren heutigen Tagen beschäftigt. Ganz nebenbei hat Johannes Daniel Falk dieses Jahr seinen 250. Geburtstag und es wird in diesem Jahr besonders wieder ins Bewusstsein gerückt werden und da Veranstaltungen dazu geben. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, dass Falk auch Namensgeber für einen Verein in Weimar ist. Das kann ich deswegen sagen, weil ich ihm nicht angehöre, den ich aber doch bewundere oder mit großer Achtung das verfolge, was er macht. Er ist nämlich genau in diesen sozialfürsorgerischen Pfaden, in diesen Spuren tätig und versucht eben auch bürgerlich, gesellschaftlich zu wirken, gleichzeitig im Andenken an Falk.
Hat den schönen Namen Gesellschaft der Freunde in der Not und das ist Programm auch für all das, was Sie tun. Mit Falk haben wir eher so die pädagogischen, sozialpolitischen Impulse der Reformation in den Blick genommen. Jetzt wollen wir uns mal den wirtschaftlichen Impulsen widmen und der spannenden Frage, was die Reformation mit der Finanzkrise zu tun hat, Herr Bauer. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Also auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Also ich möchte etwas sagen, grundsätzlich Reformationsjubiläum Auswirkungen auf die Forschung und warum ist der Band zustande gekommen, den ich gemeinsam mit Herrn Haspel ja verantworte. Und dann vielleicht noch etwas sagen auch zu Jakob Strauss. Da wären wir so ähnlich wie bei Falk, denn Sie werden wahrscheinlich Jakob Strauss nicht kennen. Das ist eine eigentlich eher schwierige Situation. Also um den Mann kurz zu beschreiben. Es geht bei Strauss eigentlich um einen Reformator, der zeitgleich zu Luther und völlig in den Anfängen eigentlich unabhängig von Luther seine Gedanken entwickelt hat, als es darum ging, aktuelle soziale und wirtschaftliche Prozesse in der Reformationszeit zu bewerten. Das gipfelte darin, dass er mehrere Schriften über den Zins und den Wucher veröffentlicht hat. Das führte zu Missstimmung in jeder Hinsicht. Auch Luther war überhaupt nicht begeistert, obwohl er sehr kritisch dem Zins gegenüber oder dem Wucher gegenüberstand, aber eben nicht in dieser Radikalität wie dieser aus Hall in Tirol kommende Prediger, der sich in Eisenach niedergelassen hat. Das war der Ausgangspunkt historisch. Es ist vor vielen Jahren, in den 50er Jahren zuletzt noch mal was über die Situation veröffentlicht worden. Und wir beide, ein Theologe und ein Historiker, sind dann mehr oder weniger auf die Idee gekommen, noch mal die soziale Frage in der Reformation zu thematisieren. Da möchte ich einen kurzen Kritikpunkt äußern zum Reformationsjubiläum. Also im Reformationsjubiläum sind viele wichtige und gute Dinge passiert, aber genau die Frage Reformation und soziale Kontexte ist ziemlich vernachlässigt worden. Und um auf die historische Situation nochmal zu sprechen zu kommen, also der Ansatzpunkt war Eisenach-Verhältnisse, man muss sich das vorstellen, das historische Eisenach, eine abgestiegene Residenz, sie war ja nicht mehr Residenz, Eisenach war nicht mehr Residenz, die Landgrafen residierten da nicht mehr, die Kurfürsten residierten erst in Weimar, Torgau, Eisenach war nur noch eine Nebenresidenz, aber die Konsequenzen waren immer noch sichtbar. Eisenach hat eine sehr hohe Dichte an jeglichen kirchlichen Institutionen gehabt. Das war der Ausgangspunkt. Mit diesen kirchlichen Institutionen war sehr eng immer verbunden die soziale Frage. Das heißt, also wie ist das eigentlich, das Verhältnis zur Bevölkerung? Wie regulieren sich zum Beispiel Geldverleihsysteme? Wie ist es mit Immobilienpreisen, Grundstückspreise etc. pp.? Und da setzt die Kritik an von Strauss, dass er sagt, also hier gibt es völlige Verwerfungen innerhalb der Kirche. Und anders als auch Luther lehnt er grundsätzlich Wucher ab. Also nicht
darf ich nochmal dazwischen fragen? Er kritisiert nicht die Geldverleiher in erster Linie, sondern Kirche?
Also die Frage kann man es noch konkreter benennen, weil in der Regel wurde ja auch in der Reformationsdekade immer wieder angesprochen, das anti-jüdische Element, also der Vorwurf, dass vor allem Juden Geldverleiher werden, Geldgeschäfte machen, hohe Zinsen nehmen. Das genau ist überhaupt nicht der Ansatzpunkt von Strauss gewesen, sondern Strauss kritisiert die eigene Institution und grundsätzlich die Stellung zum Thema Wucher. Ich meine, er ist im Zeitgeist natürlich mit Blick auf das Verhältnis zu den Juden nicht so weit weg von Luther, aber es gibt keine Schriften, die wir zumindest jetzt kennen, das muss ich mal einschränken, also die gedruckt vorliegen, wo wir bei Strauss auf solche sozusagen Positionen kommen, wie wir sie bei Luther in den antijüdischen Schriften gefunden haben. Also hier geht es wirklich um die wirtschaftliche Frage, um die soziale Frage. Und Strauss sieht ganz konkret die Verhältnisse in Eisenach als seinen Ausgangspunkt, das ist sein Kritikpunkt. Und dann entwickelt er ein komplettes System, wo er auch begründet, ausführlich begründet, warum Wucher überhaupt gar nicht sozusagen Kirche.
Sie haben jetzt noch nicht gesagt, Herr Bauer, dass die Kirche vor allem das Land besitzt und auch teilweise der Verleiher ist.
Da bin ich vorsichtig. Also die Frage, der sind wir nachgegangen. Als Historiker sehe ich das dann immer mit einer anderen Brille. Also ich will die Quellen sehen, bevor ich das glaube. Es ist immer ausgegangen worden, man hat immer gesagt, Eisenach ist die Stadt im ernestinischen Thüringen mit der höchsten Dichte. Also abgesehen, Erfurt gehört ja nicht zum ernestinischen Thüringen, gehört zu Thüringen, ist klar. Erfurt hat noch eine höhere Dichte gehabt. Wir haben uns das angeschaut und die Quellen deuten auch darauf hin, dass die kirchlichen Institutionen selber in die Krise gekommen sind. Also dass sie selber Land verkaufen mussten und dass sie darüber klagen, dass man sozusagen innerhalb Eisenachs gar keine Immobilien mehr handeln kann. Und das wäre, da wären wir natürlich Zeitgeschichte, also aus der Sicht der Zeitgeschichte natürlich ziemlich eng dran. Das heißt, offensichtlich kam es zu einer Explosion auch auf dem Immobilienmarkt, in Anführungsstrichen. All diese Punkte kann man aus den Quellen rauslesen. Nur sozusagen, es war kein Thema halt in den letzten Jahren. Und das ist auch in der ersten Rezension, die erschienen ist, wurde das sozusagen angesprochen. Beziehungsweise, wenn man mit Kollegen über den Bann spricht, das ist ein Punkt gewesen, der hier sehr angekommen ist. Also, dass wir das zum Thema gemacht haben. Und ich würde auch ganz vorsichtig formulieren, das ist der Anfang, was wir mit dem Buch wir wollten anschieben. Wir konnten gar nicht alles abklären. Aber wir wollten neue Forschung zu dem Thema sozusagen anregen und sensibilisieren für die sozusagen Sozialperspektive in der Reformation, vor allem in der frühen Reformation.
Und wenn man jetzt nochmal den Bogen schlägt, also Jakob Strauss hat den Wucher kritisiert und hat gesagt, man kann da nicht maßlos werden. Das Stichwort Finanzkrise hatte ich schon genannt. Ist es diese Maßlosigkeit, die dann am Ende zur Krisensituation führt?
Also, dazu gibt es natürlich im Band Beiträge von Fachleuten. Also ich bin natürlich, also da haben sich auch, wir hatten ja auch das Glück, sozusagen in Anführungsstrichen Banker zu befragen, die sich dazu geäußert haben und sich auch verschriftlicht haben. Also das kann man im Band nachlesen. Ich sehe mich nicht in der Lage, sozusagen aktuelle Finanzprozesse sachkompetent zu werden. Historisch ist eine andere Frage.
Gell? Ja. Wie viel hat denn die Auseinandersetzung mit diesen Dingen, die ja auch ganz lebenspraktische Relevanz hatten für die Leute, weil sie in finanzielle, wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind durch überzogene Wucherpraxis, wie viel hat die Kritik an diesen Zuständen denn dazu beigetragen, dass die Reformation überhaupt so erfolgreich gelaufen ist, wie sie gelaufen ist?
Also für Jakob Strauss ist es nicht gut ausgegangen. Also Jakob Strauss musste Eisenach verlassen. Der ist dann in die Schweiz gegangen. Es verliert sich, also wenige Jahre nach seinem Weggang 1525, verliert sich jegliche Spur. Wir gehen davon aus, dass er dann gestorben ist. Das Problem, was sich ergeben hat mit dieser sozialen Frage, ist ja der Aufstand. Also dieses Hineingehen in den Bauernkrieg, Also ganz massive Kritik jetzt, es ist eine Aufstandsbewegung, es ist Aufruhr, es wird sozusagen sowohl gegen weltliches Gesetz verstoßen und es ist vor allem auch unchristlich. Also alles, was in Aufruhr geht, ist unchristlich, ganz klar. Das war das Problem. Also die Bemessung, wo man sagen könnte, die Kritik von Strauß hat Wirkung, kann man ja nur sagen, kann man messen bis zum Aufstand. Und das Problem für Strauß war, er spricht ein grundlegendes Thema an, was in der Folge, wenn ich jetzt das gesamte 16. Jahrhundert sehe, natürlich aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird. Die Sozialsysteme in Anführungsstrichen, Armfürsorge, aber auch sozusagen Begrenzung von Wucher sind ja dann Themen auch der Reichstage, der Folgezeit 1526 bis Mitte des 16. Jahrhunderts. Da gibt es schon Wirkung. Aber konkret im Eisenacher Raum führte das genau in die Situation, dass man jetzt vorgeworfen hat, vor allem auch von Seiten der katholischen Gegner, die in Dresden gesessen haben, das führt, also eine solche Kritik führt in solche Verhältnisse. Das heißt, berechtigte Kritik an den sozialen Missständen führt automatisch in den Aufruhr. Das ist das Problem und das ist auch das Problem in der Forschung gewesen. Man hat einfach aufgehört, 1525 zu forschen zu dem Thema. Und das wollten wir eben deutlich machen mit dem Band und sagen, nein, das ist ein Thema, das muss weiter verfolgt werden und viel umfangreicher untersucht werden.
Vielen Dank. Auf alle Fälle ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie umfassend die Umwälzungen dieser Zeit waren und wie sie eben auch bis in unsere Gegenwart hinein gesellschaftliche Verhältnisse tangiert haben und da eben wirklich auch zu großen Umbrüchen geführt haben. Das letzte Schlaglicht, was ich mit Ihnen gemeinsam werfen möchte, geht um ein nicht weniger gesellschaftlich relevantes Thema, nämlich die Frage nach persönlicher Verantwortung, nach zivilem Widerstand und geht hin zu einem Mann, der in diesem Jahr 50. Todestag hat und der den Martin Luther schon direkt im Namen führt. Herr Haspel, Martin Luther King hat vermutlich noch andere Gemeinsamkeiten mit Martin Luther als nur den Namen, oder?
Ja, aber es ist auf alle Fälle auffällig, dass er diese Gemeinsamkeit hat, Martin Luther King. Besonders, wenn man weiß, dass er nicht mit diesem Namen geboren wurde, sondern als Michael King erstmals auf die Welt kam und dann als Kind noch von seinem Vater, der selber den Namen Martin Luther angenommen hat, Martin Luther genannt wurde. Also schon der Name ist auffällig, das ist kein Zufall. Martin Luther King hat sich immer auf Martin Luther auch bezogen, obwohl er ja auch aus einer ganz anderen reformatorisch-protestantischen Strömung kommt. Da ist er bekanntlich Baptist gewesen. Aber er hat immer wieder an Kernpunkten seiner Karriere gesagt, ich habe immer unseren Aufstand, unseren Protest gegen die Ungerechtigkeit als eine Bindung des Gewissens aus dem Glauben heraus verstanden. Er war 1964 ja in Berlin, in West und Ost, hat in der Marienkirche und Sophienkirche gesprochen und hat genau dort gesagt, das war in diesem Augenblick so unerträglich, diese Unterdrückung und so gegen das Gebot Gottes, dass wir uns durch unser Gewissen genötigt gesehen haben, dagegen zu protestieren. Für die Menschenrechte, für die Freiheit, für Gerechtigkeit. Er sagte 1964 in Ost-Berlin. Das war ja sehr eindrücklich und hat auch entsprechend in den Kirchen in der DDR fortgewirkt. Also das ist so diese Bezugnahme bei King auf Luther selber, obwohl er kein, das muss man dazu sagen, kein Luther-Kenner war. Aber er war sich dieser historischen Verbindung durchaus bewusst, auch wenn dieses Ich stehe hier und kann nicht anders, dass er dann auch benutzt in seinen Reden, ja historisch nicht verbürgt ist, genau dieser Ausdruck, aber sehr wohl die Berufung auf Vernunft, Glauben und Gewissen bei Luther vor dem Reichstag. Ich glaube, dass man, wie soll ich sagen, auch noch spannungsreich ein wichtiges Thema sowohl bei Martin Luther findet, als auch bei Martin Luther King. Und das ist die Frage von Recht und Gerechtigkeit. Wenn man die politische Ethik Martin Luthers ansieht, dann zielt die eigentlich immer darauf, die Schwachen zu schützen durch das Recht und Gerechtigkeit herzustellen. Wir haben das in unserer Rückschau sehen wir vor allem eben, dass Martin Luther deshalb die Wahrung der Ordnung durch die Obrigkeit befürwortet hat. Und dass er im Bauernkrieg eben diese Ordnung und auch Unterdrückung befürwortet hat, um der Aufrechterhaltung der Ordnung willen und nicht die Unterdrückten unterstützt hat. Aber im Kern war sein Anliegen immer, diese Obrigkeit hat die Aufgabe, die Schwachen zu schützen, diejenigen, die unterdrückt werden können, gegen die Ungerechtigkeit zu schützen und so Gerechtigkeit im Gemeinwesen herzustellen. Und vielleicht kann man sogar sagen, wenn man auf Martin Luther King guckt, der sich immer wieder auf diese alttestamentliche Tradition, auch die Prophetie von Amos beruft, dass Recht und Gerechtigkeit strömen und fließen wie Wasser und Bäche, dass man vielleicht auch Martin Luther, den historischen Martin Luther, noch mal besser und anders verstehen kann, wenn man von Martin Luther King zurückschaut. Und das ist ja, finde ich, doch etwas, was so aktuell ist wie damals und wo man tatsächlich sowas wie aktuelle Impulse der Reformation finden kann. Im Sozialgeschichtlichen, wie Herr Bauer das ausgewiesen hat, in der Pädagogik, im Sozialwesen, Sozialfürsorge und Pädagogik, wie Ralf Körens das gezeigt hat, und die Frage der politischen Verantwortung, der Gewissensfreiheit und wo die Grenze ist zum zivilen Ungehorsam. Weil Martin Luther hat ja auch Ungehorsam geleistet mit seinem Verweigerung zu widerrufen und zu sagen, hier stehe ich und kann nicht anders, hat er im Sinne ja sowas wie eine Revolution ausgelöst, eine Transformation in der frühen Neuzeit in ein Gesellschaftssystem hinein, das sich dann weiterentwickelt hat zu uns hin. Mich lag ja immer diese Analogie und mit der schließe ich dann auch, ich glaube, die Zeit ist schon rum. Es wurde dann in Weimar damals 1525, Herr Bauer hat dieses Jahr genannt, also Luther hatte dort auch seine Obrigkeitspredigten gehalten, das neue System des protestantischen Staates, die Zuordnung von Staat und Kirche, entwickelt, als der neue Kurfürst von Weimar dann nach Torgau-Wittenberg gegangen ist. Also man kann sagen, 1525 beginnt das, auch mit der Neuordnung der Sozialfürsorge des gemeinen Kastens. Johannes Falk entwickelt diese Sozialfürsorge weiter, als sie nicht mehr so funktioniert. Und dieses ganze Konstrukt wirkt eigentlich bis zum Beginn der Weimarer Republik oder bis zur Abdankung der Fürsten 1918, dann mit der neuen Reichsverfassung 19, so dass man sagen kann, das ist der lange Bogen von Weimar 1520er Jahre bis zur Weimarer Reichsversammlung und der Weimarer Reichsverfassung dann 1919. Nicht, dass das in der Reformation alles schon da gewesen wäre, aber die Impulse haben fortgewirkt. Und ich hoffe, dass das, was wir jetzt vorgetragen haben, das ein bisschen plausibilisiert und sie auch neugierig macht, vielleicht da weiterzulesen.
1919... Du hast jetzt eben schon erwähnt, 2019, da wird es nächstes Jahr ein großes Jubiläum geben. Was ist da zu erwarten an Impulsen und Dingen, die vielleicht von Weimar dann auch wieder ausgehen können?
Naja, wir haben nächstes Jahr 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, also erste wirkliche Demokratie in Deutschland, erste demokratische Verfassung, 70 Jahre Grundgesetz, aber auch 30 Jahre friedliche Revolution. Da wird auch hier in Leipzig hoffentlich einiges ausgehen, aber ich denke, die Frage von Freiheit und Demokratie als langes Thema auch der Reformation, zumindest die Freiheit und die Vorbereitung von Demokratie, da können wir nächstes Jahr doch vielleicht hier wieder auf der Buchmesse einiges erleben, aber ich hoffe eben auch, dass gesellschaftlich diese Impulse wirksam werden.
In diesem Sinne danke ich Ihnen dreien, dass Sie heute hier mitgewirkt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und interessiert zugehört haben und möchte Sie ermuntern, die Bücher, die wir heute ja nur schlaglichtartig Ihnen vorstellen konnten, sind erhältlich in jeder Buchhandlung oder hier drüben auch nochmal anzuschauen am Stand der Evangelischen Verlagsanstalt und des Wartburg Verlages. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen noch einen guten Messetag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.